HR2 Kultur zum Nachhören. Das aktuelle Kulturgespräch.
Herr Ranitzky, vorab die Frage, warum eigentlich nur Ranitzky? Warum tragen Sie nicht den deutschen Geburtsnamen Ihres Vaters?
Ja, der Geburtsname war sowieso nur Reich. Mhm. Und er legte den Reich ab, ziemlich zwingend. 1945, es wurde ihm nahegelegt, als wenn er polnischer Staatsbediensteter sein soll, was er wollte, dürfte eigentlich 1945 nicht den Namen Reich haben. Also da hat er sich den Namen Ranitzky ausgewählt. Als ich geboren war, 1948, war ich nur Ranitzky. Dann später, als er zurück nach Deutschland kam, 1958, wurde das bei ihm Reich Ranitzky. In dieser Zeit wohnte ich in England und ich wollte nicht zwei Fremdnamen haben und nicht zwei Namen mit R, was ich schlecht ausspreche. Also das wäre für mich eine Doppelbelastung. Also es blieb bei mir bei Ranitzky.
Rein pragmatische Überlegung.
Ja, das war keine.
Sie sind, ich sagte schon, Mathematiker und Experte für algebraische Topologie.
Ja.
Meinen Sie, es besteht eine Chance, dass Sie mir erklären können, woran Sie da arbeiten?
Ich habe für meinen Vater 40 Jahre lang versucht, das zu erklären, nie geschafft. Und er war sehr intelligent. Es geht um die Erfassung von Räumen mittels Algebra, weil es die höhendimensionalen, man kann es nicht sehen, man kann es nur algebraisch, also abstrakt erfassen. Also Erfassung von Raum mittels Algebra.
Und dann haben Sie sogar den Lehrstuhl für algebraische Chirurgie. Das hört sich ganz abenteuerlich an, aber da verbirgt sich wahrscheinlich auch was rein Mathematisches.
Ich bin jetzt invitiert. Also algebraische Chirurgie ist eine ganz besondere Art von Algebra und die Räume, die dabei aufgeschnitten und zusammengeklebt werden, heißen Mannigfaltigkeiten. Und die haben das in sich. Das sind die wichtigsten Räume. Und die moderne mathematische Physik benutzt diese Räume sehr viel. Zum Beispiel der Nobelpreis in Physik in diesem Jahr ist für Physiker zugesprochen, die eben diese Topologie, algebraische Topologie benutzen. Und das war sehr erstaunlich, aber so ist das.
Sie haben eben schon gesagt, Sie haben Ihren Eltern ihr Leben lang versucht zu erklären, woran sie arbeiten. Die haben es nicht verstanden. Das sind so abstrakte Gebiete, dass man das nicht begreift.
Nein, das war einfach. Alle meine Kollegen haben die gleiche Schwierigkeit mit ihren Eltern. Es sind Kinder von Mathematikern.
Dass Ihr Vater, Marcel Reich-Ranitzky, ein musisch und literarisch hochgebildeter Mensch war, das weiß die ganze Welt. Er hatte kein mathematisch-naturwissenschaftliches Verständnis oder nicht in der Spezifizität.
Also er musste eine Prüfung für das Abitur in Berlin, musste irgendeine Mathematikprüfung ablegen, aber das war nicht sehr viel Mathematik. Aber nachdem ich Mathematiker geworden bin, meinte er, er wäre gut in der Schule in der Mathematik, aber seine Schwester bezweifelte es.
In Ihrem Elternhaus müssen dagegen die Künste, die Musik, die Literatur eine große Rolle gespielt haben. Ja. Was haben Sie davon mitgenommen?
Sehr viel. Ich lese sehr viel. Von meiner Mutter habe ich eine Kinoleidenschaft vererbt. Ich hatte jetzt eine Geburtstagsfeier in Münster zu meinem 60. Geburtstag und mein Vater war dabei. Mhm. Und ich habe gesagt, ich bin vielleicht ausländische Mathematiker, der am meisten von der deutschen Literatur etwas hat oder versteht. Aber nein, ich bin schon wegen meines Vaters für deutsche Literatur, überhaupt Literatur, doch ich bin dabei. Also die ist wichtig für mich, würde ich sagen.
Ihr Vater hat ja, wie sich das für einen Literaturpapst gehört, sogar einen Kanon der deutschen Literatur veröffentlicht, also der Werke, die man gelesen haben muss.
Ich
stelle mir das so vor, dass Sie sich auch an so einem Kanon dann abarbeiten mussten, oder hat er gar nicht versucht, Ihre literarische Bildung zu beeinflussen?
Doch, er hat es versucht, aber auf eine subtile Weise. Also als ich ein Kind war zum Beispiel, habe ich die Bücher von Erich Kästner gelesen. Also es war so, ich fing an mit Emil und der Detektive und dann hat er mir gesagt, wenn das dir gefallen hat, hier sind andere Bücher von Erich Kästner. Also es war nicht so, dass du musst alles von Erich Kästner lesen. Aber so, nein, er hat mir Ratschläge. So, es gibt ein Gedicht von Brecht über sich selbst. Er hat uns Ratschläge gegeben. Also er hat mir Ratschläge gegeben. Mhm. Also das war nicht forciert. Also,
und Sie haben auch nicht über Literatur gestritten?
Eigentlich nicht. Er war zu interessiert, ich war zu wenig interessiert, und das war ein Streitobjekt. Nur einmal habe ich das nicht ganz. Ganz früh, so Anfang der 60er Jahre, hat ein englischer Diplomat ihm ein Buch gegeben auf Englisch und das hat er mir gleich gegeben. Und das war die Erstausgabe von John le Carrés The Spy Who Came In From The Cold. Mhm. Und er hat mich fasziniert und hat mir gesagt, warum liest du solche Schund? Das war nicht Schund. Und zwar er eiferte sich ein bisschen zu sehr. Er kannte das Buch überhaupt nicht. Und das Buch wurde Millionen Bestseller.
Naja, Marcel Reich-Ranicki war in der Öffentlichkeit als sehr streitbarer, manche sagen sogar unerbittlicher Kritiker bekannt. Ja. Wie war er in privaten Diskussionen, wenn es da Streitigkeiten gab?
Er konnte zu viel eifern. Ich habe ganz im letzten Jahr, ich habe ihm eine kurze Geschichte vorgelesen, hat nicht Geschichte, sondern zitiert. Die Tochter von Leonard Bernstein hat ihre Memoiren veröffentlicht. Die ist etwa gleichaltig wie ich und Leonard Bernstein ist etwa gleichaltig wie mein Vater. Und Leonard Bernstein hatte die gleiche Angewohnheit, auch zu Hause sehr stark aufzutreten. Und wenn er zu stark aufgetreten ist zu Hause, hat sie ihm gesagt, Vati, spare dir das für das Dirigentenpult. Ich habe das von meinem Vater vorgelesen, hat verstanden, das auf ihn auch zu übertragen. Also der Vergleich mit Leonard Bernstein ist nicht so schlimm.
Hatte denn Ihre Mutter eher so eine ausgleichende Wirkung da? Also ja, hat sie dagegen gearbeitet?
Die war viel stiller, sie hatte viel mehr Menschenkenntnis, also Literaturkenntnis hatte er mehr selbstverständlich, aber mit einzelnen Menschen konnte sie viel besser als er. Er hatte so ein starkes Auftreten, war nicht immer sensibel auf was die anderen Menschen dachten.
Was würden Sie sagen, was war die Eigenschaft Ihres Vaters, die herausragend war, die Sie auch am meisten bewundert haben an ihm?
Die Schärfe seines Intellekts. Er hatte eine sehr schnelle Auffassungsgabe. In allem außer Mathematik. Aber naja, man muss, das ist nicht so verwerflich.
Hat er denn eigentlich andere Interessen außerhalb von Musik und Literatur? Also hat er sich für Sport interessiert?
Nein, überhaupt
oder für
nicht.
Das Gesellschaftsleben?
Eher Politik. Ja. Das interessierte ihn, wer auf und ab war. Er verglich immer, wenn jemand plötzlich geschasst war, mit Shakespeare, das gefiel ihm, diese Vergleiche. Besonders in der englischen Politik, wo es viel schneller geht, so wie wir haben jetzt mit Cameron gesehen, dass plötzlich er war weg. Hm. Solche Sachen, diese krasse Gegensätze, Macht am einen Tag und am nächsten Tag verloren, das hat ihm gefallen. Hm. Also das hat ihn fasziniert sozusagen. Eigentlich, es waren immer literarische, musikalische, nicht so sehr Kunst. Menschen, es interessierte ihn Menschen, aber seine Freund Klatsch konnte. Er konnte sehr schön über andere Literaten klatschen. Aber das ist auch Literatur.
Welche Bedeutung hatten denn die Erlebnisse, die Ihr Vater und Ihre Mutter während der NS-Zeit erdulden mussten in Ihrem Leben? Wurde darüber früh gesprochen?
Sehr, aber beide meine waren sehr vorsichtig, mir das nicht. Die warteten, bis ich alt genug war, um das zu verstehen. Oder zum Beispiel, meine Mutter hat sehr schön, wunderbares, schönes, falsch, aber sehr eindrucksvolle Zeichnungen im Ghetto selbst gemacht. Und die wurden mir erst gezeigt, als ich etwa 12 Jahre alt war. Die hatten eine große Wirkung auf mich, aber das war schon richtig zu warten, bis ich 12 Jahre alt war. Auch das überhaupt, da gab es einen gewissen Streit. Meine Eltern haben untereinander, wenn ich dabei war, ziemlich viel über das Ghetto gesehen, nicht so viel. Und mein Vater hat immer beklagt, dass ich zu wenig fragte. Aber ich habe immer zugehört und ich habe das Buch, deine Autobiografie, mehrmals gelesen. Also es war mir nie klar, wie viele Fragen ich stellen sollte. Aber er hat über alles geklagt. Das war nicht nur dieses.
Seine Autobiografie, Mein Leben, hat er ja relativ spät verfasst.
Ja,
also dieser Blick zurück auf sein Leben. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ja. Er hatte Angst. Das hat er uns erzählt. Er hatte Angst, nicht wegen der Kriegserlebnisse. Er musste das alles wieder vor sich haben. Also er hat sie 40, 50 Jahren verdrängt. Und jetzt musste das wieder hochkommen. Und beschrieben werden. Das war eine Meistertat. Wie er das beschrieben hat, so auf einer gewissen Distanz, aber doch, man fühlte, man konnte, wenn man irgendwelche Ohren oder Augen hatte dafür, konnte man sehen, wie es war. Er hat das meisterlich gemacht. Hm. Eben von allen Büchern, wahrscheinlich bin ich befangen, von allen Büchern, die ich über den Holocaust gelesen habe, das war für mich am wichtigsten war. Aber das ist meine Eltern, das ist klar, das ist
Als Sie diese Biografie dann gelesen haben, waren da ganz neue Einsichten in das Leben, die Vergangenheit Ihres Vaters plötzlich drin?
Ja, ja. Das tägliche Leben im Ghetto, das war nicht so genau beschrieben in Gesprächen, Tischgesprächen oder was weiß ich. Aber überhaupt die Rolle der Musik im Warschauer Ghetto, die für sie sehr wichtig war. Die Beschreibung, das hat er nie zu Hause gesprochen, die Beschreibung, wie er seine Eltern zu dem Zug begleitet hat, das war schon nur im Buch zu haben. Darüber hat er nicht gesprochen vorher. Übrigens das Buch, das so ein großer Erfolg war. Mein Vater hatte keine Ahnung, das war ehrlich, aber dass es so ein großer Erfolg sein würde. Er dachte, das kann ich mich nur erinnern, dass nur seine Fans, also nur die Menschen, die seine literarische Kritiken gelesen haben, würden für das Buch interessieren. Aber es stellte sich heraus, dass Millionen überhaupt kein Interesse an seinen Kritiken. Das Buch, was ist so spannend oder gut geschrieben oder so eindrucksvoll geschrieben ist. Er war selbst erstaunt.
Haben Sie eigentlich die Folgen des literarischen Quartetts gesehen? Haben Sie Ihren Vater im Fernsehen gesehen?
Bestimmt. Ich hatte eine Satellitenanlage in Edinburgh und ich konnte sie. Jetzt ist es sehr viel leichter, weil die neue Folge von literarischen Quartetten Mediathek kann man per Internet sehen. Ja, ja. Und selbstverständlich bei dieser Sache mit Frau Löffler, ich wusste gleich, dass das nie wieder gekriegt.
Von beiden Seiten aus, weil Sie wussten, Frau Löffler wird so verletzt sein?
Ja.
Oder auch Sie wussten, Ihr Vater wird kein Wort zurücknehmen von dem, was er gesagt hat?
Nein, das ist nicht ganz. Er hat versucht, das zu relativieren. Er wollte nicht so unbeherrscht sein, wie es war. Er konnte sich einfach nicht beherrschen. Er wollte sie nicht so tief verletzen, wie er sie verletzt hat. Aber das war zu spät. Der Krug war zerbrochen, sozusagen.
Andrew Ranitzky, was würden Sie sagen, was ist das Erbe Ihrer Eltern für Sie? Also jetzt nicht das materielle, finanzielle, sondern das spirituelle Erbe Ihrer Eltern. Was haben Sie ihnen mitgegeben?
Auf den Lebensweg? Man muss immer in der Hoffnung leben, etwas aus sich zu machen. Das ist dumm. Von meinem Vater habe ich immer das Streben, also war ein großes Streben sozusagen, im guten Sinne. Also immer versuchen, das Beste aus sich herauszuholen, was da war. Und meine Mutter immer ein Verständnis für Menschen zu haben. Also sie waren komplementär. Er wollte immer ein Verständnis für Literatur vermitteln, aber für einzelne Personen hat er nicht so viel übrig wie meine Mutter.
Sie sind mit 9 Jahren von Warschau nach Deutschland gekommen, nach Hamburg. Als was für ein Land haben Sie Deutschland damals wahrgenommen?
Es war nicht so einfach, diese Frage zu beantworten. Es ist nicht so, weil ich ging, zu Hause sprachen wir Polnisch und ich ging in eine englische Schule, das gibt in Hamburg. Also für Deutschland blieb nicht sehr viel übrig. Also ich war in irgendeiner Außenposition dabei und ich lernte Deutsch erst später. Eigentlich in den ersten Jahren habe ich nur Englisch und Polnisch gesprochen, aber dann allmählich, es war immerhin in Deutschland. Aber es war immer noch ein Land, wo es sehr wichtig war, sich gut anzuziehen. Also wenn wir in Theater gingen, mussten wir uns alle richtig anziehen. Das gibt es längst nicht. Die Gesellschaftsformen waren noch sehr streng sozusagen. Und es war die Titel, Anrede und so weiter. Also diese Sachen, die Studentenrevolution hat das zu Ende gebracht. Aber es war einfach ein anderes Land dann als jetzt.
Verfolgen Sie die Situation in Deutschland heute? Ja. Wie schätzen Sie das ein? Das ist ja wieder ein sehr gespaltenes Land, sagen einige. Es gibt wieder Extremisten in Deutschland, die einen großen Teil in der öffentlichen Debatte, einen großen Ort dort einnehmen. Wie nehmen Sie das wahr aus Schottland?
Also mit Erschrecken. Ich hoffe nur, dass das vorübergeht. Aber es wäre schrecklich, wenn das wieder zurückkommen würde. Aber es scheint, zum Beispiel in Frankfurt ist die Welt in Ordnung. Mhm. In Magdeburg und Mecklenburg und so weiter eher nicht. Also, oder Sachsen, was weiß ich. Aber es ist ein Land in Umbruch. Und diese Millionen, die Flüchtlinge, die Frau Merkel einlassen hat nach Deutschland, hat enorme Wirkung außerhalb von Deutschland und innerhalb, sehr positiv außerhalb Deutschlands, nicht so positiv hier. Aber das hat zum Ansehen der Bundesrepublik sehr geholfen. Das sieht man hier nicht, aber draußen dort in England, doch. Mhm. Also, ich verfolge deutsche Zeitungen, Spiele und so weiter. Ich bin schon mittendrin, ich bin dabei.
Andrew Ranitzky, wir fragen alle unsere Gäste an diesem Sonntagmorgen im H2 Kulturfrühstück, was sie gerade lesen. Was lesen sie gerade jenseits von mathematischen Fachbüchern?
Ja, ich kann Ihnen sagen, Sie werden sich wundern. Erstens die Erinnerungen von Ruth Brandt. Zum Zweiten noch dafür die Biografie von Alfred Kerr von Deborah Vietto Engländer. Also das sind zwei ältere Sachen. Aber diese zwei Bücher faszinieren mich jetzt. Oh ja, ich lese die Memoiren von Ivan Maisky. Der war der sowjetische Botschafter in London in den 30er Jahren. Es war ein genialer Mensch, obwohl er Kommunist war, für Stalin gearbeitet hat. Er konnte die Engländer verstehen, besser als die Engländer sich selbst verstehen konnte. Irgendwie. So etwa wie mein Vater, die deutsche Literatur besser als die deutsche.
Ja. Und gibt es ein Buch, das Sie als Ihr Lieblingsbuch oder das wichtigste Buch in Ihrem Leben bezeichnen würden?
Dann schon die Autobiografie meines Vaters. Mhm. Da hat mich so viel erklärt, was ich eben darüber, vielleicht sollten, hätten wir darüber gesprochen können, sprechen sollten, aber das Buch ist schon immerhin.
Endora Chernitzky, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie hier zu Gast waren und vielen Dank für das Gespräch.
Danke. Dankeschön.